Deutschlandfunk.
Wir wollen heute über ganzheitliche Gesundheit sprechen. Das ist auch wieder ein Thema, wofür ich mich sehr begeistere. Wie schön, dass ihr alle da seid. Aber bevor wir über ganzheitliche Gesundheit sprechen, ganz kurz noch der Hinweis, wir machen eine achtsame Sommerpause. Wir müssen uns natürlich auch manchmal ausruhen, Mai Hyung und ich. Und im August werdet ihr deswegen Wiederholungen bekommen. Es wird Veröffentlichungen geben. Es könnte auch sein, dass ihr die noch gar nicht kennt. Und dann ist es auch wieder eine Überraschung und ein Aha-Erlebnis. Also lasst euch überraschen. Und wenn ihr sie kennt, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, die ein oder andere Folge auch noch ein zweites Mal zu hören. Also nicht wundern, im August ruhen wir uns ein bisschen aus. Wir sind dann in alter Frische im September wieder da. Also wir hören uns im September wieder mit neuem Material. Und im August, wie gesagt, da atmen wir ein bisschen durch und meditieren ganz viel, oder? Zum Beispiel, was machst du so im Sommer, Mai Hyung?
Gerne auch draußen meditieren. Ich treffe mich auch mit meiner Gruppe draußen. Das ist auch wunderschön.
Oh, super, ja. Wie schön. Also all dies werden wir machen im August und deswegen wollte ich euch das an dieser Stelle nur noch mal sagen. Ganzheitliche Gesundheit. Vielen Dank an dieser Stelle wieder für eure Inspiration. Die Patricia hat uns geschrieben und die Christiane auch. Die Patricia wollte was zur Alexander-Technik hören und die Christiane zum Social Prescribing. Und beides geht einher miteinander so ein bisschen, ne, beim Thema ganzheitliche Gesundheit, weil da gibt es so viel zu erzählen. Und Dr. Mai Hyung, Psychologin, Therapeutin, Autorin und Dozentin, hat uns einiges mitgebracht und dazu aufgeschrieben. Wir fangen gleich mal an mit der Definition. Ich bin Diane Hielscher, ich bin Moderatorin, Autorin und Keynote-Speakerin, gebe auch Workshops zu all diesen Themen. Also wir sind immer tief drin, lesen in unserer Freizeit auch diese Bücher und deswegen hast du auch immer als Wissenschaftlerin eine Definition für uns.
Ja, also ganzheitliche Gesundheit oder auch im Englischen Holistic Health, das ist ein Ansatz, der den Menschen wirklich in all seinen Dimensionen ja betrachten möchte. Körperlich, geistig, emotional, sozial, intellektuell und auch spirituell und wirklich aktiv in die Gesundheitsentscheidungen einbeziehen möchte in den Heilungsprozess den Menschen und kombiniert dabei traditionelle Heilmethoden, Körperverfahren, natürlich auch achtsamkeitsbasierte Ansätze, moderne Medizin, einfach mit dem Ziel, um die Gesundheit umfassend zu fördern, aber auch Krankheiten vorzubeugen.
Und da kommt jetzt wiederum die Mind-Body-Medizin ins Spiel, die nämlich, und das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich eben auch immer diese Bücher gerade aktuell wieder lese, wo es darum geht, dass oft in der Medizin Mind und Body getrennt gesehen werden, obwohl es so viele Untersuchungen, so viele Experimente, so viele Studien dazu gibt, dass das irgendwie eigenartig ist, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass Mind und Body nicht zusammengehören, oder?
Ja, also wir oder auch unsere Community, das ist natürlich klar für uns, dass es zusammengehört. Aber ich merke das ab und zu auch, wenn man mit manchen KollegInnen aus der Medizin spricht beispielsweise, dass die da irgendwie wirklich das wie so zwei getrennte Schubladen sehen. Und dabei ist das gar nicht so neu, ne? Also der Begriff, der wurde von dem Kardiologen Herbert Benson geprägt und der hat viel Forschung zur Meditation gemacht und hat an der Harvard Medical School 1988 schon das Benson-Henry Institute for Mind-Body-Medizin gegründet und er wollte zu dem Thema erforschen, wie kann man eine Entspannungsreaktion hervorrufen, als Umkehr quasi zu der Stressreaktion des Körpers, wenn der Körper in diesen Kampf-Flucht-Modus geht, nämlich beispielsweise durch Atemtechniken oder Entspannungsübungen. Und dem hat man damals gesagt, ach hier, was bist denn du für einer, du bist doch, das ist doch keine ernsthafte Forschung. Die haben ihn ausgelacht wirklich. Und wenn man mit diesen Pionieren spricht, die zu diesem Feld, zu Meditation, zu Achtsamkeit geforscht hat, die wurden alle belächelt am Anfang. Und jetzt ist es ja irgendwie angekommen, aber noch nicht bei allen angekommen. Also deshalb.
Da muss ich auch immer an Dr. Michalsen, Dr. Andreas Michalsen, habe ich ein Buch von ihm gelesen und da hieß es auch noch, damals vor 30 Jahren, ach und wie stellen Sie sich das vor? Der Stress löst dann den Herzinfarkt aus oder was? Ha, ha, ha. Und heutzutage ist man so, ja, ha, ha, ha. Was ist daran so lustig? Aber so ist es ja immer. So ist es in der Geschichte der Wissenschaft schon immer gewesen. Man dachte, die Erde wäre eine Scheibe und jetzt hahaha. Also von daher, ne, wir entwickeln uns ja auch als Menschheit. Und diese Entspannung, diese Achtsamkeit, alles, worüber wir hier schon seit Jahren sprechen, die hilft uns ja auch, uns selber zu heilen, weil natürlich auch Achtsamkeit und vielleicht auch Meditation oder diese ganzen vielen Übungen und Interventionen, die wir hier vorstellen, eben unsere eigenen Selbstheilungskräften ja helfen, ne?
Ja, sie fördern die Selbstheilungskräfte und auch die Selbstwirksamkeit. Wir merken, okay, wenn wir diese Übungen machen, es verändert sich etwas. Wir sind nicht abhängig von anderen Dingen von außen, sondern wir können uns selbst helfen. Wir gehen in die Selbstfürsorge, auch die Selbstverantwortung, können unser Leben anders gestalten. Und ja, die Mind-Body-Medizin verbindet auch moderne Verfahren mit traditionellen Heilmethoden, Yoga, Tai Chi, Qigong, Meditation und auch andere Entspannungsverfahren, PMR, Stressbewältigung und auch Ernährung. Und ich habe tatsächlich ein Zitat von Professor Andreas Michals, ich bin auch Fangirl, und habe noch ein Zitat von ihm mitgebracht. Er schreibt, für mich ist die Mind-Body-Medizin der Schlüssel für eine nachhaltige Wirkung. Denn sie wirkt nicht nur dem Stress als wichtigen Risikofaktor entgegen, sondern sorgt ebenfalls dafür, dass die PatientInnen ihren Körper neu wahrnehmen und beginnen, Verantwortung für ihn zu übernehmen.
Das auch übrigens, da muss ich an diese Serie, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, so eine ganz alte Serie, die hieß Mad Men. Da wurde immer geraucht und getrunken. Und damals in den 50ern, 60ern so, ne, die spielt in den USA, da hat man noch nicht den Zusammenhang gesehen, dass wenn man immer raucht und trinkt, dass es einem dann nicht so richtig gut geht. Da musste ich gerade dran denken, eben weil Verantwortung, ne, das Wort klingt ja oft sehr unangenehm und schwer und so, als müsste man alles immer selber machen oder so. Aber es sind oft diese Dinge, die uns vielleicht vor 30, 40 Jahren noch gar nicht so klar waren. Ne? Es gibt ja auch, ne, in Coca-Cola war mal Koks oder früher wurde Opium ganz normal zum Frühstück eingenommen und so. Das sind ja alles Sachen, die wir lernen. Wie gesagt, wir entwickeln uns und wir können auf diese Art und Weise, indem wir lernen, auch eben die von dir eben erwähnte Verantwortung für unseren Körper neu übernehmen, indem wir Wissen aufnehmen, indem wir uns inspirieren lassen. Und Patricia hat eben geschrieben, macht doch mal was über die Alexander-Technik. Jetzt nehme ich euch noch mal ganz kurz hinter die Kulissen von Achtsam. Wir freuen uns immer über eure Vorschläge, aber manchmal ist es so, dass wir nicht eine ganze Folge dazu machen können, sondern eben manche Sachen, so wie heute auch wieder, zusammenfassen und sagen, hey, das ist doch dann ganzheitliche Gesundheit, da gibt es so viel zu erzählen und da könnte ja die Alexander-Technik, von der ich zugegebenermaßen vorher noch nie gehört habe, ein Puzzleteil von sein, ne?
Ja, ich kannte die Alexander-Technik auch nicht. Also wir bilden uns hier auch selbst fort. Vielen, vielen Dank. Das ist eine Methode, um ungünstige Bewegungsabläufe und auch Haltungsmuster wahrzunehmen, zu identifizieren und dann zu vermeiden und dann vorteilhaftere Gewohnheiten zu etablieren. Und die wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem Schauspieler Frederik Matthias Alexander entwickelt, weil der irgendwie bemerkt hat, dass bestimmte Gewohnheiten zu Stimm- und auch Atemproblemen führen und auch Verspannung, ne? Und das funktioniert so die Methode, dass ein qualifizierter Lehrer oder eine Lehrerin diesen ganzen Prozess unterstützt durch Berührungen, auch verbale Hinweise beim Sitzen, Stehen, Gehen oder auch andere Alltagsbewegungen. Und es hat mich ein bisschen an die Feldenkrais-Methode erinnert. Wir hatten auch eine Folge schon mal dazu und das kann in Gruppenstunden stattfinden oder halt auch in Einzelstunden. Die dauern von 30 bis 60 Minuten und es wird empfohlen, mindestens 10 Stunden mal geübt zu haben, dass man wirklich auch das lernen kann und dann auch selbst zu Hause anwenden kann. Und es schult halt tatsächlich Selbstwahrnehmung. Also es geht eher um den Blick, wie geschehen unsere Handlungen und dass wir aussteigen aus diesen gewohnheitsmäßigen Bewegungen. Und das hat ganz viel auch Überschneidung mit Achtsamkeit, beziehungsweise das ist ja ein achtsames Wahrnehmen dann, dass wir sonst oft irgendwas automatisch ausführen und erst dann merken, boah, wir verkrampfen total, sacken zusammen und alles tut weh. Und da dann zu merken, hey, wenn ich mich so und so bewege, automatisch, ich zuck zusammen, wenn ich den E-Mail-Stapel sehe oder wenn ich schon meinen Bürostuhl sehe und mich da drauf setze, dass ich das erkenne, innehalte und dann bewusst eine andere Körperbewegung durchführe. Und es ist sehr beliebt bei SchauspielerInnen, TänzerInnen, MusikerInnen, aber auch Menschen natürlich, die unter Schmerzen und Verspannungen leiden.
Und es gibt einen Alexander-Technik-Verband und den hast du gefunden und die haben auch noch Studien dazu veröffentlicht, ne, dass das auch wirksam ist.
Ja, also guckt euch die Seite an, wenn es euch interessiert. Da findet ihr auch LehrerInnen, ja. Und die haben ganz viele, also eine gute Übersicht über Studien, die dazu schon durchgeführt werden. Ich habe eine mitgebracht von Little et al. 2008 zur Wirksamkeit von der Alexander-Technik als Unterricht im Vergleich zur klassischen Massage und auch leichten Sport. sportlichen Bewegung bei PatientInnen mit chronischen bzw. wiederkehrenden Rückenschmerzen. Und genau, die haben die Wirksamkeit von diesen unterschiedlichen Behandlungen untersucht. Es gab also 4 Gruppen, insgesamt 579 PatientInnen. Die Kontrollgruppe, die haben eine ganz allgemeinmedizinische Behandlung erhalten. Eine Interventionsgruppe, die hat 6 Stunden von dieser Alexander-Technik erhalten, die andere 24 Stunden und noch eine Gruppe, die hat 6 Stunden so ganz klassische Massageeinheiten erhalten. Und dann haben sie nochmal variiert. Die Hälfte dieser 4 Gruppen hat eine ärztliche Verordnung mit so einem individuellen Bewegungsprogramm erhalten und noch so 3 Beratungssitzungen von einer medizinischen Fachkraft. Und die haben direkt nach der ersten Behandlung wurden Fragebögen ausgeteilt, wurden Messungen unternommen, 3 Monate danach und nochmal 1 Jahr nach der Intervention. Und die Ergebnisse zeigten also diejenigen, die wirklich 24 Unterrichtsstunden in dieser Alexander-Technik erhalten haben, die hatten wirklich die größte positive Wirkung. Also Menschen mit chronischem Schmerz, wenn wir uns nochmal angucken, chronischer Rückenschmerz, das ist einfach so, es belastet die Menschen so sehr in ihrem Alltag, ne? Und die hatten nur noch 3 Schmerztage pro Monat, also eine Verringerung um 86% gegenüber 23 Schmerztagen in der Kontrollgruppe. Also in der Kontrollgruppe.
Oha, das ist merkbar.
Ja, das ist merkbar. Deshalb wollte ich das nochmal wirklich betonen, wie einschränkend das einfach auch ist im Alltag. Wenn man manchmal diese Zahlen hört, dann denkt man so, aber stellt euch halt vor, chronische Rückenschmerzen, wie heftig das einfach ist, ne? Und dann hat sich noch in den Ergebnissen gezeigt, diejenigen, die 6 Unterrichtsstunden hatten in dieser Alexander-Technik, kombiniert mit dem Bewegungsprogramm, die haben auch eine positive Wirkung erzielt. Also 72% der positiven Wirkungen von denen, die mit den 24 Stunden erreicht wurden. Bei der klassischen Massage, die hatten ja 6 Stunden bekommen, in Kombination mit dem Bewegungsprogramm gab es auch eine Reduktion der Schmerztage um 33%. Und die Autoren kamen zum Fazit, dass dieser Unterricht in der Alexander-Methode wirklich einen nachhaltigen positiven Effekt aufzeigen kann und die Schmerztage pro Monat reduziert werden konnten und auch die Leistungsfähigkeit und Lebensqualität der Patientinnen erhöht werden kann.
Was es alles gibt, so viele verschiedene Möglichkeiten und Techniken, damit man sich wohlfühlt, damit man sich besser fühlt. Und die Alexander-Technik ist eben, wie gesagt, vom Schauspieler Frederik Matthias Alexander zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat der sich das überlegt, um ungünstige Bewegungsabläufe und Haltungsmuster durch bewusste Bewegungsabläufe quasi wahrzunehmen, zu identifizieren und dann eben zu gucken, wie kann ich mich besser bewegen, damit es mir besser geht. Und das kann man lernen, das kann man lehren und es gibt einen Verband. Also auch da wieder, hoffentlich hat euch das irgendwie inspiriert und wie ihr wollt das vielleicht ausprobieren. achtsam@deutschlandfunknova.de, schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr das ausprobiert und damit Erfahrungen sammelt. Dann gehen wir weiter zur sogenannten Lebensstilmedizin. Das klingt auch irgendwie sehr offiziell. Also einerseits nicht, weil man denkt so, naja, okay, mein Lebensstil hat natürlich auch was damit zu tun, wie es mir geht, logischerweise. Aber das ist auch so ein Ding. Also das ist so ein offizielles Ding, ne?
Das ist wirklich ein Ding und es gibt Ärzte, die haben sich darauf spezialisiert. Also wenn ihr guckt nach Hausärzten, die dann irgendwie eine Fortbildung dazu gemacht haben, das heißt, die achten einfach auf bestimmte Dinge noch, wo andere Hausärzte vielleicht nicht so sehr drauf achten. Und die Lebensstilmedizin umfasst die Prävention und auch Therapie von lebensstilbedingten Erkrankungen. Und da sind halt einige Dinge dabei. Wir wissen, man könnte durch einen anderen Lebensstil diese Erkrankung deutlich minimieren. Diabetes, Krebs, Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist halt wirklich das Herzstück der Lebensstilmedizin. Die erhoffen sich dadurch oder das Ziel ist eine Umstellung der Lebensweise, damit auch da die menschliche Gesundheit einfach steigern kann. Und die Lebensstilmedizin basiert auf 6 Säulen. Und wir können die jetzt einzeln so durchgehen, mal darüber sprechen, was umfasst jede Säule und dann auch nochmal, da wir ja bei achtsam sind, wo die Achtsamkeit da auch ansetzen kann, weil ich finde eigentlich überall setzt die Achtsamkeit an. Ja. Also das erste ist erstmal Ernährung. Das ist ganz wichtig in der Lebensstilmedizin. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Natürlich irgendwie die Reduzierung von so super verarbeiteten Lebensmitteln. Wir hatten da auch schon, glaube ich, Folgen dazu, wo wir nochmal darauf hingewiesen haben,
was ungesund ist. Ja, auch in der Folge. zum Mikrobiom, an die ich mich gerne erinnere, weil ich das nämlich auch so faszinierend finde, wie krass wir natürlich mit der Ernährung auch die Zusammenstellung der Mikroben in unserem Darm selbst verändern können. Also je mehr Gemüse und Obst und Vollwertkost wir essen, dann wird unser Mikrobiom anders aussehen. Und je mehr wir das tun, desto heterogener ist das Mikrobiom, desto gesünder sind wir, desto besser ist unser Immunsystem, desto besser ist unsere Stimmung. Es hilft also auch zum Beispiel gegen Depressionen, sich gesund zu ernähren und so. Deswegen finde ich das so interessant. Da haben wir auch viel übers Essen gesprochen in der Folge.
Genau, und wenn wir jetzt hier achtsam darüber sprechen, könnten wir nicht nur über was wir essen sprechen, sondern auch wie wir natürlich essen. Also achtsam essen bedeutet, bewusst Nahrung zu sich zu nehmen, mit allen Sinnen wirklich dabei zu sein. Gerade in unserem Alltag, wo wir noch multitasken, auch ganz viele erzählen mir, wie sie nebenbei auch noch einen Film da am Laufen haben oder aufs Handy gucken. Ich mache das ja ab und zu auch, ne? Also das, da bin ich auch nicht frei von, aber wir wissen halt, dass wir das machen. Und nicht so automatisiert und da dann auch auszusteigen. Und ich finde bei den Essmeditationen auch die Frage immer so schön, woher kommen die Lebensmittel, wer hat alles dazu beigetragen, welche Reise haben diese Lebensmittel gemacht und auch, was mache ich mit dieser Energie, weil Essen liefert ja Energie, auch so eine bewusste Frage, die sehr viel mit Sinn und Werten zu tun hat. Was mache ich mit der Energie, die jetzt in meinem Körper da so transformiert wurde und jetzt da ist, was möchte ich mit dieser Energie machen? Und dadurch gibt es noch so eine tiefe Ebene, finde ich. Also wir schlingen nicht nur irgendwas rein, um zu überleben, sondern wir schmecken wirklich, wir essen mit all unseren Sinnen und ja, es hat nochmal was Schönes.
Und nehmen die Energie intentional auf, um sie umzuwandeln in vielleicht etwas, was man Gutes tun kann in dieser Welt. Die nächste Säule ist Bewegung.
Ja, also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, regelmäßig sich körperlich zu bewegen. Und da teilen die auch so einen 3 Bewegungsformen, also nicht nur in einer zu verharren. Einmal das aerobe Training, das meint Ausdaueraktivitäten, wie zum Beispiel zügiges Gehen, Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen oder so, um das Herz-Kreislauf-System wirklich zu stärken, den Stoffwechsel zu verbessern. Dann auch noch Gleichgewichtstraining, das sind zum Beispiel Übungen, die wir im Yoga üben oder Koordination, Standfestigkeit. Das schützt vor Stürzen, das ist besonders für Menschen im hohen Alter wichtig. Und auch Widerstandstraining, also das ist wirklich alles so mit Kraftübungen, eigenes Körpergewicht oder auch, dass wir die Muskelmasse stärken können, die Knochenfestigkeit, auch das kann den Stoffwechsel positiv beeinflussen. Und da auch zu sehen, dass wir nicht nur eine Sache machen, sondern dass wir unterschiedliche Sachen machen, damit wir fit sind. Und ich bin da so ganz inspiriert von meinem Freund, der sitzt nicht länger als also maximal eine Dreiviertelstunde und dann steht er auf, das habe ich heute schon auch wieder gemacht, ja, und dann in 5 Minuten einfach unterschiedliche Übungen machen, also sei es Hampelmänner und ich zähle dann immer so 10, weil wenn man 10 Hampelmänner macht, ist es einfach, also man nimmt sich nicht irgendwie so 100 vor oder so, ja. 10 Hampelmänner und dann 10 Liegestützen vielleicht oder so und dann andere Sachen 10, bis man auf 100 kommt und das hat dann auch wieder diesen Gamification-Charakter, das macht dann wieder Spaß und wenn man das dann aufteilt, dann ist es nicht dieses, boah, ich muss noch so zum Fitnessstudio oder so, weil manchmal schafft man es ja nicht, sondern über den Tag verteilt so eine Bewegungseinheit.
Ach, sehr schön. Das ist auch gut, weil man dann auch achtsam wahrnimmt, oh, jetzt habe ich aber schon lange gesessen und guck mal gerade, wo du sagst, ich sitze ja auch gerade, merke ich, oh, ich habe aber heute lange gesessen. Also es funktioniert auf jeden Fall, sein Gehirn dahin zu trainieren. Dann, was ja auch ganz wichtig ist, natürlich bei der Lebensstilmedizin, Schlaf, Schlaf, Schlaf. Wir schlafen alle zu wenig, weil wir alle kleine Computer in den Händen halten und abends noch mal ganz kurz was checken und zack, sind wir wieder in TikTok-Land oder in Insta-Real-Country oder so abgetaucht und gucken auf Bildschirme viel zu lange. Und erholsamer Schlaf ist so wichtig.
Das ist wirklich wichtig. Ich merke es auch, wenn ich dann mal länger geschlafen habe, denke ich so, ja, eigentlich, es könnte wirklich ein Hobby sein, ja, zu schlafen. Ich habe mir jetzt übrigens auch nochmal so eine App drauf gemacht aufs Handy, dass man immer so 3 Atemzüge macht, bevor dann zum Beispiel Instagram aufgeht. Und ich merke es, ich benutze es viel weniger, weil manchmal ist es ja so automatisiert, dass man so draufklickt. Und weil ich dann atme, denke ich so, ja komm, ist egal, dann doch nicht. Und das zeigt ja auch, wie häufig du die letzten Male, also den letzten Tag versucht hast, es zu öffnen. Kriegt man direkt Feedback. Und ich habe zum Schlaf auch noch eine Studie mitgebracht von Black et al. 2015 erschien in der JAMA. Intern Medicine. Und die haben bei Menschen untersucht, die Schlafstörungen haben, ja, ältere Menschen. Und das waren 49 PatientInnen mit Schlafstörungen. Die haben sie aufgeteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat sehr klassisch Schlafhygiene-Tipps bekommen, also zum Beispiel regelmäßige Schlafzeiten, Beschränkung der Bettliegezeit, dass man nicht ewig im Bett liegt oder auch kein Mittagsschlaf. Und die andere Gruppe, die hat dann ein Meditationstraining für 6 Wochen absolviert. Und im Ergebnis zeigte sich auch, die Gruppe, die an der Meditation teilgenommen hat, bei denen hat sich der Schlaf signifikant verbessert. Und ich würde auch sagen, Achtsamkeit, das schult uns ja auch. Viele sagen ja auch, wenn sie, bevor sie einschlafen, grübeln ja ganz viel. Ne? Und da kann die Achtsamkeit auch sehr helfen.
Ja, aber ich mache tatsächlich auch Einschlafmeditation, also geführte Meditation oder Yoga Nidra und so. Und seitdem ich das mache, schlafe ich so viel schneller und besser ein. Weil wenn man das macht, was diese Stimme da eben sagt, ne, es gibt ja sogar 30 Minuten, 60 Minuten, gibt es ja ewig lange Yoga Nidra Sessions in diesem verrückten Internet. Ich mache die oft auf Englisch, weil dann höre ich noch weniger zu, weil es nicht meine eigene Sprache ist. So. Also ich atme dann ein und aus und mache, was die Person mir da sagt. Aber ich bin nicht so sehr, wie sagt man, damit mit verwoben, weil es eben eine andere Sprache ist auch noch. Und dann, das hilft mir sogar noch mehr beim Einschlafen. Dann die nächste Säule ist natürlich auch eine Achtsamkeitssäule, Stress und psychisches Wohlbefinden.
Ja, das ist natürlich der Klassiker, dass wir erlernen, wie wir unseren täglichen Stress reduzieren, auch erkennen, dass wir im Stress sind. Vielleicht ist es auch schon chronischer Stress, dass wir gar keine Erholungsphasen mehr haben oder nur viel zu kurze Erholungsphasen. Und auch da helfen Übungen, Meditationen, Atemübungen oder auch andere Ansätze aus der positiven Psychologie. Und das ist ja der Grund, warum Achtsamkeit auch so breite Akzeptanz im, ich sag mal, im westlichen Kreis gefunden hat, weil das als Mittel gegen Stress so gut geholfen hat und auch allgemein resilienter macht. Also da, das hilft total natürlich.
Eine ganz wichtige Säule, wenn es um den Lebensstil geht. Und soziale Beziehungen, haben wir auch schon jahrelang drüber gesprochen, ist natürlich auch ein Achtsamkeitsthema, ein Core Value quasi, also ein super Wert der Achtsamkeit, weil wenn wir achtsam mit unseren Beziehungen, mit den Menschen in unserer Umgebung umgehen, wenn wir die Beziehung pflegen, wenn wir die Menschen pflegen, ja, emotional, wenn wir fragen, wie es ihnen geht, wenn wir ihnen zuhören, wenn wir achtsam mit all diesen sozialen Beziehungen umgehen, geht es uns auch besser.
Ja, und was mich nochmal so erschrocken hat im Positiven oder auch, ja doch, erschrocken hat, ich habe ein Buch gelesen, wo auch irgendwie Forschungsbefunde zu dieser ganzen Lebensstilmedizin vorgestellt wurden. Und da stand wirklich drin, dass diese sozialen Beziehungen einer der wichtigsten modifizierbaren Faktoren für die körperliche Gesundheit ist, sogar potenziell wichtiger als Rauchen oder Fettleibigkeit, weil wir einfach wissen, diese Einsamkeit, die ist so gefährlich. Also mittlerweile gibt es ganz klare Daten, die zeigen, Einsamkeit ist mit einem, also hier habe ich was gefunden, 26-prozentigem Anstieg des Sterberisikos verbunden. Oder auch wenn man schlechte soziale Beziehungen hat, dann erhöht sich das Risiko für Herzerkrankungen, also Schlaganfall beispielsweise. Also wir wissen, es ist so, so gefährlich, wenn Menschen nicht eingebunden sind, weil wir sind am Ende des Tages soziale Wesen.
Und es ist ganz wichtig, ne? Wir wollen immer wieder sagen, in jeder Achtsam-Folge, es geht nicht darum zu sagen, du bist schuld, sondern es geht hier immer nur um Inspiration und darum zu sagen, lasst uns doch gemeinsam eine Gesellschaft und auch Städte aufbauen und auch Landstriche, Dörfer und Kleinstädte so machen. Und wir haben öfter mal auch darüber gesprochen, wie natürlich ja, die Soziologie der Städte damit auch einhergeht, wie einsam oder nicht einsam wir sind. Und so hängt ja alles mit allem zusammen. Deswegen lasst uns doch aufeinander achten. Lasst uns doch einfach die Nachbarn grüßen, sie anlächeln und immer wieder daran erinnern, wie wichtig das ist für diese Menschen, die vielleicht einsam sind, für uns aber selber auch. Also ich meine jetzt nicht nur so dieses Charity-Ding, dass ich jetzt meinen Nachbarn anlächle, weil ich Mitleid habe, weil ich ihm was Gutes tun will, sondern es ist für uns alle, für die ganze Hausgemeinschaft, für mich, für ihn, für sie, für alle gut, wenn wir gute soziale Beziehungen haben und eben nicht nur zu unseren Partnern, sondern zu allen Menschen in unserer Umgebung. Deswegen hier auch nochmal an dieser Stelle, ne? Das ist so witzig, dass ja Lebensstil auch gesellschaftlich soziologisch ist, ne?
Unbedingt. Also das ist ja wirklich so ein Public Health Ding. Ne? Es geht wirklich alle was an. Es ist wirklich nicht nur das Individuum, weil so wie du schon sagst, Städte, Strukturen können wirklich das auch fördern oder auch total verhindern. Alle Bereiche, über die wir gerade gesprochen haben, da ist wirklich nicht nur das Individuum gemeint.
Und es gibt Gruppen, die für Einsamkeit besonders anfällig sind, ne?
Ja, also dazu zählen beispielsweise ältere Menschen, Personen über 75. Hier habe ich auch gefunden 16- bis 24-Jährige, alleinstehende, verwitwete Menschen, Personen mit psychischen Erkrankungen oder auch bestimmte Migrantengruppen.
Ja. Und deswegen bildet Banden, sage ich immer wieder. Trefft euch, geht raus auf die Straße. Wir brauchen dritte Orte. Dritte Orte sind, das habe ich auch vor gar nicht so langer Zeit gelernt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Der erste Ort ist das Zuhause und der zweite Ort ist quasi der Ort, vor Corona war das noch ein wichtigerer Ort, nämlich das Büro oder der Ort, wo man arbeitet einfach, wo man immer so früher hingefahren ist. Ne? Nach Corona ist es jetzt so, dass viele auch einfach zu Hause bleiben und da ihren Rechner aufklappen oder anmachen. Aber der zweite Ort ist also der Ort, an dem wir arbeiten. Und der dritte Ort ist eben eine Bank im Park, der Spielplatz, ein öffentlicher Ort, wo man nicht bezahlt, ganz wichtig. Also zum Beispiel ein Kino ist kein dritter Ort, weil ins Kino zu gehen ist wahnsinnig teuer. Sich dazu noch Nachos und ein Getränk zu holen, ist absurd teuer geworden mittlerweile. Mhm. Mit dritten Orten sind Orte gemeint, die nichts kosten, wo man einfach hingeht und sich mit Menschen trifft, wo man sich austauscht. Ne? Gerade Menschen, die auch gerne, so wie ich, in Südeuropa unterwegs sind, Italien, Frankreich, Spanien, da sind überall dritte Orte. Da geht man abends dann raus irgendwie und setzt sich da einfach hin und zack, sind da 20 andere Leute und einer hat womöglich noch eine Gitarre dabei. Also das sind alles Dinge, die uns helfen, um eben die sozialen Beziehungen zu stärken. Und wir haben es ja eben schon gesagt, Christiane hatte sich das gewünscht, es gibt jetzt auch Social Prescribing. Was ist das denn?
Das heißt auf Deutsch soziales Rezept oder soziale Verschreibung. Und das ist ein Konzept, bei dem Ärzte oder andere Fachkräfte im Gesundheitswesen Patienten mit nicht-medizinischen Problemen wie beispielsweise Einsamkeit, Stress oder fehlender sozialer Teilhabe an beispielsweise Non-Profit-Organisationen oder soziale Angebote verweisen. Und das wird in Großbritannien schon flächendeckend implementiert. Da ist es so, wenn Hausärzte so einen Bedarf sehen, dann verweisen sie diese an sogenannte Link-Worker, die dann den Bedarf mit den Betroffenen genauer analysieren. Und dann wird ein Handlungsplan erstellt und dann werden diese Personen vermittelt. Und in Deutschland, habe ich gesehen, gab es erst April 2024 eine erste deutsche Social Prescribing Konferenz von der Charité veranstaltet für eine Vernetzung. Also das ist noch super neu hier. Und was ich spannend fand, an wen kann dann zum Beispiel verwiesen werden? Hier Beispiele aus der UK. Beispielsweise körperliche Aktivität. Also wenn man sieht, hey, Menschen brauchen Sportkurse, dass man die dann irgendwie weiter vermittelt, auch postnatale Kurse oder so, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder so, Kunst oder Handwerk, also singen, malen, kreative Gruppen oder auch wirklich in die Natur, dass man ein Rezept von dem Arzt bekommt und sagt, hey, geh mal in den Wald, durchgeführte Wanderung, Gartenprojekte oder so, und da sind wir wieder auf dieser systemischen Ebene, ne? Also das ganze System wird dann dadurch natürlich angesprochen, ist vernetzter und fühlt sich auch mitverantwortlich, damit nicht die Menschen alleine irgendwie diese ganzen Lösungen finden sollen. Wie soll man denn auch? Weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt.
Ja, und gerade wenn man ja einsam ist, dann ist man ja oft eben nicht so unterwegs und kümmert sich und weiß Bescheid und recherchiert, sondern man hat ja eben genau das Problem, dass man einsam ist. Und weißt du, ob das dann die Krankenkasse bezahlt ist dann, oder wie?
Ich glaube schon, also eigentlich schon. Es gibt ja, ich meine, wenn NGOs, also manche machen das ja auch so, dass sie dann keine Gelder bezahlen, aber das ist Teil, also glaube, so habe ich das verstanden, dann der Leistung, wenn man zum Arzt geht.
Abgefahren. Ja. Also bin ich gespannt, wie das dann bei uns in Deutschland weitergeht. Also wenn es jetzt schon mal so eine Konferenz in der Charité gab, dann scheint das ja auch bei uns ein Ding zu sein, dass das in Großbritannien, dass es das da schon gibt, hatten wir auch schon mal bei Deutschlandfunk Nova drüber berichtet übrigens. Da habe ich mit der Korrespondentin in London drüber gesprochen, daran erinnere ich mich noch. Da war ich total beeindruckt, dass die das schon haben und dachte, oh, das will ich ja aber auch haben. Das ist wirklich eine tolle Sache. Wie schön. Du hast uns ja wie immer am Fuße dieser Folge auch wieder eine Übung mitgebracht. Worum geht's denn da?
Es geht darum, wie wir nochmal so in uns reinspüren können und schauen können, wie es mit unserem Wohlbefinden steht. Also wo ist eigentlich unsere Gesundheit gerade? Ja.
Ah, wie schön. Es geht um ganzheitliche Gesundheit bei uns heute. Und darüber haben wir gesprochen. Wir haben viele verschiedene Aspekte zusammengerührt. Wie ist unser Lebensstil? Und ja, uns ist schon klar, dass ihr natürlich wisst, dass gesunde Ernährung besser ist als ungesunde Ernährung, ne? Aber erstens gehört das ja eben alles zusammen. Deswegen muss man auch die Sachen, die vielleicht fast zu banal wirken, auch mal erwähnen. Zweitens ist das ja alles auch Achtsamkeit. Und drittens, ich als großer Neuroplastizitätsfan kann sagen, je öfter wir uns damit beschäftigen, desto mehr formt es unser Gehirn. Und je mehr unser Gehirn so geformt ist, desto mehr werden wir auf all diese Sachen achten. Und gerade wenn man zum Beispiel sagt, ich ernähre mich jetzt aber noch zu ungesund, ne? Je mehr ihr Inhalt konsumiert zum Thema gesunde Ernährung, desto mehr wird euer Unterbewusstsein irgendwann sagen, nee, keine Torte, jetzt mal eine Packung Möhren, because why not? Und das passiert ganz unterbewusst, ohne dass man sagen muss, oh nein, ich verbiete mir jetzt die Torte, ich armes, ich muss diese blöden Möhren essen, sondern das passiert eben durch Neuroplastizität tatsächlich dann irgendwann ganz automatisch und es fühlt sich gar nicht an wie ein Verlust, sondern wie ein Gewinn. Dann an dieser Stelle wünsche ich euch einen zauberhaften Urlaub. Ich wollte auch nochmal sagen, wenn ihr uns E-Mails schreibt in den nächsten Wochen, werden wir sie auch nicht beantworten. Nicht aus böser Absicht, sondern weil wir in den Ferien sind. Also auch jetzt im August vielleicht keine E-Mail schreiben oder eine E-Mail schreiben, aber dann Nachsicht mit uns haben, wenn wir erst irgendwann Anfang Mitte September antworten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Sommer. Wir hören uns im September mit 9 Folgen. Und im August mit Wiederholungen. Habt es ganz, ganz schön. Und Mai Hörng, ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Übung und sage und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du dein Wohlbefinden überprüfen kannst. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper, zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zurück. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Nimm wahr, wie die Atmung ganz von allein geschieht. Wie du ein- und ausatmest. Es gibt nun nichts mehr zu tun. Du kannst einfach nur hier sein, für dich und deinen Körper da sein. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Beginne mit deinem Kopf und wandere deinen Körper Bereich für Bereich ab. Nimm wahr, wie sich die verschiedenen Körperbereiche anfühlen. Kopf, Nacken, Gesicht, Brustkorb, Rücken, Bauch, Becken, Gesäß, Beine und Füße. solltest du irgendwo Schmerzen oder ein Unwohlsein wahrnehmen, bleibe freundlich und liebevoll bei dieser Empfindung und atme in diesen Bereich deines Körpers noch liebevoller und mit Nachsicht. Ich lade dich nun ein, deine Aufmerksamkeit auf dein Wohlbefinden und deine Gesundheit zu richten. Dein Atem dient dir als Anker. Wie fühlt sich dein Körper jetzt in diesem Moment an? Wie beeinflussen deine Gedanken dein Wohlbefinden? Wie beeinflussen deine Gefühle dein Wohlbefinden? Wie kannst du deinen Körper, deine Gedanken und deine Gefühle nähren, damit es dir gut geht, damit du gesund bist? Höre ganz aufmerksam hin, welche Bedürfnisse und Wünsche da sind. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komme nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.